Hilk, ich nehme auf und ich habe Ausschläge. Also.
Und dann gibt es eine Creme dagegen.
Eine?
Ich glaube, oh, Cortison. Cortison hilft immer. Hallo und herzlich willkommen im Darwin-Pod. Wir sind heute auf der Suche nach unsichtbaren Piraten. Und weder unsichtbar noch ein Pirat ist mein Mitpodcaster. Hallo Patrick. Ja. Ja, und Patrick hat schon angeteasert den englischen Titel, weil der hat nichts mit Piraten zu tun, sondern der heißt Smoke on the Water.
Und der hat wiederum nichts mit der Folge zu tun, oder?
Der hat auch nichts mit der Folge zu tun.
Und also da finde ich unsichtbare Piraten, die treffen da tatsächlich. Ja.
Wenn ihr euch fragt, wovon sprechen wir? Ja, wir sprechen von Folge 3, von Staffel 3, von Sequest. Und ich glaube, dieses Smoke on the Water, der englische Titel, ist wieder so eine Pop-Referenz, wie
Nein.
das ja schon.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, weil das ist ja ein sehr bekanntes Lied von Deep Purple, 1972 erschienen auf dem Album Machine Head und gilt mit über 12 Millionen verkauften Exemplaren als das meistverkaufteste und bekannteste Werk der Rockmusik und wurde auch in der Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und laut einer US-amerikanischen Umfrage, die ich nicht weiter gefunden habe, von irgendeiner Zeitschrift, ist es das bekannteste Lied in Amerika neben der Nationalhymne. Also das ist schon eine Nummer. Und es gibt auch eine ganz wilde Entstehungsgeschichte dazu.
Die ist
und
toll,
zwar
ja.
Ja, war die Band in der Schweiz am Genfer See und sie waren bei einem Konzert von Led Zeppelin, glaube ich.
Hm.
Und da war,
Entschuldigung.
Oder was? Oh, war es jemand anders?
Das war in Montreux und Montreux. Da war ein Festival und es hat gerade Frank Zappa gespielt.
Oder Frank Zappa. Mhm. Ja, da bin ich ja komplett daneben. Aber auf jeden Fall war so ein super intelligenter Fan der Meinung, er muss eine Leuchtpistole in den Konzertsaal abfeuern und hat damit die ganze Bude abgefackelt.
Ja, genau. Und die Purple haben das quasi aus ihrem Hotelzimmer dann verfolgt oder gesehen, den Brand über den See. Ne? Und das der Rauch ging dann über den Genfersee und das war dann quasi Smoke on the Water. Und da hängt auch noch eine ganze Menge andere Story hinten dran. Also wir verlinken mal auch den Wikipedia-Artikel. Aber das ist einer dieser Rocksongs mit Geschichte, wo es wirklich auch Spaß macht, sich die Entstehung mal drauf zu schaffen, ja.
Ja, also Smoke on the Water und Fire in the Sky.
Und ist natürlich auch immer das Erste, was man lernt, wenn man das erste Mal eine E-Gitarre in der Hand hat. Ja. Ist ja auch cool. Also das ist so ein Riff für die Ewigkeit. Also da haben sie schon was geschaffen.
Erkennt man auch sofort wieder, ja? Also du spielst an und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Chaosmeisterei haben wir diesmal nichts dabei. Oder hast du was, Patrick?
Nee, ich habe auch keinen Gast in der Tasche.
Haben wir auch nicht, sodass wir eigentlich direkt zu den Fakten der Folge kommen können. US-Premiere war am 11.10.95 auf NBC. Und Deutschland-Premiere, weiß ich diesmal ganz genau, dank der Fernsehzeitung von Sarah Tamara, war am 3.11.96 auf RTL. Und zwar von 15.15 Uhr bis 16.05 Uhr.
Da hat man echt noch wenig Werbung gezeigt, ne?
Ja.
Wenn das nur 50 Minuten waren. Ja.
Da war nur zwischendrin einmal, ja. Und nicht wie jetzt gefühlt alle 5 Minuten.
Witzig, ja.
Aber es ist toll. Also wirklich Sonntag, Nachmittagsprogramm oder Samstag, müsste ich nochmal schauen.
Das ist eine Aufgabe an unsere ZuhörerInnen. Findet heraus, was der 3.11.1996 für ein Wochentag war. So.
Weil wir sind ein Podcast, der nicht nebenbei googelt.
Genau.
Regie führte Oscar El Costo und das war dieser Kubaner, der diese Shanghai-Filme noch gedreht hat.
Ja, ja.
Und auch Sequest-Produzent. Und den hatten wir zuletzt in der Mark Hamill-Folge Dreamweaver, die wir mit Matthias besprochen haben. Und in der Folge Dagger or Dax, die wir mit Nils besprochen haben.
Ah, okay.
Also doch interessante, interessante Folgen.
Ja, aber ich würde auch sagen, er hat jetzt nicht hier irgendwie so seinen eigenen Stil durchgezogen, sondern er kann sich schon auf eine Folge einlassen. Ach, cool. Ja.
Ja. Drehbuch wurde wieder Rodney Esoben genannt, diesmal in der IMDb. In letzter Zeit hatten wir ihn ja nicht mit dabei. Keine Ahnung warum.
Brauchte Geld.
Brauchte Geld.
Ich könnte mich nochmal reinschreiben.
Vielleicht haben sie irgendeine kleine Idee von ihm noch mitverarbeitet. Ich weiß es nicht. Ja, und dann haben wir noch ein Duo. Wir haben Lee Goldberg und William Rapkin. Und die haben beide auch zusammengearbeitet bei Diagnose Mord, also diese Detektiv, Gerichtsmediziner klärt Mordfälle auf, Serie aus den 90ern. Und dann noch zwei Filme, Likely Suspects und She-Wolf of London.
Sehr gut.
Ja. Und der Lee Goldberg ist Mitglied in der Mystery Writers of America Vereinigung und der International Society of Crime Writers. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Da sagt man, die Deutschen wären Vereinsmeier, ne?
Ja. Ja, und er ist halt nicht nur Drehbuchautor, sondern auch Produzent und hat auch noch eine Serie entwickelt, die hieß Martial Law, der Karate-Cop. Lief von 99 geil. Bis 2000. Klingt so richtig gut. Ich habe keine Ahnung, ob man daran rankommt. Aber wäre bestimmt interessant.
Ja, hast du ja noch aufgeschrieben, ne? The Glades, Monk, Psych, Baywatch, Sliders. Also
wirklich alles, ja. Und er hat insgesamt drei Folgen in Staffel 3 geschrieben. Also wir sehen ihn noch öfters. Und dann William Rapkins hat halt genau wie er dann auch oft mit ihm zusammengeschrieben und er wird auch teilweise unter dem Namen Bill Rapkin noch geführt und er hat auch noch Romane zur Serie Psych geschrieben. Also oft gibt es ja so Fernsehserien auch Romane und da hat er auch noch drei geschrieben. Ja, interessant. Dann haben wir Gaststars und diesmal haben wir Schauspielerinnen zu Gast. Da haben wir Patricia Charbonneau. Und sie spielt Elaine Morse. Und sie ist auch Schauspielerin und Produzentin und bekannt für Desert Hearts, Manhunter, Roter Drache und Blue Jean Cop. Sagt mir gar nichts.
Roter Drache ist doch hier Hannibal Lecter, oder?
Nein, aber es ist Manhunter davor. Also so irgendwas. Okay. Das ist von 86, also nicht das. Ja, und sie war auch Nebendarstellerin in Law & Order, auch Diagnose Mord, vielleicht kannten sie sich daher. Pretender, Weiber, Kampf gegen die Mafia hatten wir ja auch schon viele Leute, die dann auch bei Sequest gearbeitet haben. Und dann haben wir noch Holly Garnier, die Rachel spielt. Und sie ist Schauspielerin und hauptsächlich in so diesen Tages-Soaps, die in Amerika spielen. Also Zeit der Sehnsucht und Liebe, Lüge, Leidenschaft. Also da hat sie ziemlich lange gespielt. Dann war sie in Scandal noch mit dabei und auch in General Hospital. Also hat da schon so ihr Metier mehr so in diesen Seifenoper-Metier. Da irgendwelche Geliebten spielt sie immer, wie auch hier. Ja, dann haben wir Michael Costello, Secretary General McGuff, den haben wir ja schon so oft vorgestellt, den brauchen wir diesmal nicht nochmal. Und dann haben wir noch Brad Rice, er spielt Dustin Thor, den Bösewicht. Und
für 5 Minuten, ja.
Für 5 Minuten. Ja, und Er ist immer noch aktiv. Also er war zuletzt in 911 Lone Star zu sehen. Das ist so eine Feuerwehrserie. Aber hat auch in 7 Football-Filmen mitgespielt.
Okay, ja. Hat auch so ein bisschen viel Figur für.
Ja. Was
muss man sagen?
So der Coach immer und hält da den Rekord sozusagen mit den meisten Football-Filmen. Und da ist The Waterboy, Remember the Titans, Via Marshall, The Blind Side. Das ist das Einzige, was mir was sagt. Das war ja hier der Film mit Sandra Bullock.
Es ist bestimmt der Erste, der aus so einer Kartei purzelt, wenn man sagt, wir machen so Football-Filme und brauchen noch einen Code. Hier, Brett Rust.
Ja. Yeah. Und dann haben wir einen Nebendarsteller, den hatten wir schon mal, Timothy Bass, der den Cash spielt. Und er war schon mal in der Folge, wo sich Lukas so Hals über den Kopf verliebt hat, war er der Detective in der Wohnung, der da diese Wohnung durchsucht hat.
Das habe ich nicht erkannt. Stimmt.
Ja, er sieht doch ein bisschen anders aus. Bisschen, den haben sie hier nochmal.
Ah, wow. Den fand ich da schon gut.
Ja. Der spielt jetzt den Cash, den Frachterpiloten, den wir am Anfang sehen und dann nie wieder. Sodass ich sage, gehen wir gleich zur Television-Vorschau, von der wir ja auch die genauen Sendezeiten wissen. Und magst du die vorlesen, Patrick?
Ja, ich grüße erstmal die liebe Sarah Tamara. Vielen Dank für das zur Verfügung stellen dieser Televisionsvorschau. Und lese sie jetzt vor. Ein neuer Einsatz führt die Sequest in die Minenkolonie von Passade, wo eine Reihe von Unterwasserfrachtern samt ihrer Besatzung spurlos verschwunden ist.
Sehr gut. Ja, gibt schon die gute Einleitung.
Kann man so einfach stehen lassen, ja.
Ja. Ist wirklich gut, sodass wir auch gleich eintauchen können in die Handlung. Und wir starten schön unter Wasser. Also wir erfahren, wir sind in der mittelatlantischen Freihandelszone oder Freiheitszone. Also es gehört nicht irgendeinem Staat, das Gebiet.
Ist ein neues, spannendes Gebiet, finde ich. Ne?
Ja.
Also es gibt halt nicht nur diese beiden Pole, sondern gibt wohl offensichtlich dann auch noch so Wilden Westen.
Freie Gebiete, ja. Ja, und dann sehen wir auch schon so ein U-Boot-Frachter-Shuttle, also ein neues U-Boot, was wir so in der Form noch nicht gesehen haben.
Das ist so ein bisschen die kleine Version von dem, was Hudson in der ersten Folge sozusagen gefahren hat, ne?
Ja.
So fand ich so von der Idee her, der hatte halt diesen ganz großen Frachter und das sind jetzt eher so das kleinere davon. Ja. Aber schön.
Sah hübsch aus, ja. Ja, und dann gehen wir auch gleich an Bord und dann sehen wir eine weiße DS9-Tasse. Also, jeder weiß, was ich meine: diese Ractacino-Tassen, die unten breiter sind und nach oben so schmal werden, wo ich mich immer frage, kriegt man die auch ordentlich sauber?
Also, ich habe jetzt eine.
Du hast jetzt eine.
Ich habe jetzt eine. Ich kann berichten, man kriegt sie nicht ganz so gut sauber wie andere Tassen und letzter und vorletzter Verschluck sind auch ein bisschen schwierig.
Okay.
Also, sie sind jetzt, also meine ist jetzt Deko. Sie ist nicht mehr im aktiven Dienst sozusagen. Und das finde ich halt, also gut, DS9 war jetzt auch schon ein paar Staffeln da, 1996. Ich weiß nicht, ob sie sich da bedient haben, weil auch DS9 hat sich ja einfach bei so klassischen Trucker-Tassen bedient.
Ja.
Die man halt abstellen kann und dann haben die wegen dieser Form, bleiben die halt stehen und kippen nicht sofort um. Die hat eine Aufschrift, Holler Pilots Go Deeper.
Das ist schon irgendwie so ein bisschen
nicht total
auch so Trucker-typisch, ja. Aber auch geil.
Ich hätte sie schon ganz gerne.
Falls jemand von euch Töpfern als Hobby hat.
Ja, müssen wir auch mal gucken, ne? Ob es die vielleicht, also die ist ja so ein ganz bisschen anders. Also die hat diesen eckigen Henkel, nicht so diesen runden und so. Vielleicht gibt es das Modell ja auch noch irgendwo zu bekommen. Dann lasse ich mir das gerne mit oder beides Kodipa bedrucken. Aber schön. Also ne, klar, ne, denkst sofort DS9 und ist natürlich auch einfach eine schöne Idee, das auf so einen Frachter zu stellen. Sehr, sehr cool. Ja.
Ja, und dann sehen wir auch schon Captain Cash, ja. Und erfahren auch, er kommt von einer Transportmission oder ist auf einer Transportmission und spricht über Funk mit einer Unterwasserstation und flirtet da mit der Miss Operator. Also das ist so die Dispatcherin, die so die Frachtfahrten einteilt. Ja, und wir sehen auch, das ist eine sehr attraktive Frau im Rollstuhl und die machen halt so ein bisschen so hin und her und ja und ja und wenn ich zurückkomme, hast du mir ja versprochen, dann gehen wir mal aus und dann gehen wir tanzen und es geht so hin und her. Also die Stimmung ist schon mal gelöst. Und was ich ja gut fand, also wir haben wieder behinderte Menschen dargestellt in der Zukunft. Also auch gehandicapte Menschen, die auch so ganz selbstverständlich da arbeiten und dabei sind. Also wir hatten ja schon den blinden Tobias und jetzt haben wir halt einfach so selbstverständlich eine Frau im Rollstuhl. Das fand ich gut.
Ja, viel selbstverständlicher. Also bei Tobias war es ja auch irgendwie so ein komisches Gadget, dass er blind war. Also das. Und wir hatten ja auch den Marauder, der da im Rollstuhl gesessen hat. Der böse Bösewicht, dem das dann vielleicht noch irgendwie erzählerische Schwere geben sollte oder wie auch immer. Und hier spielt das ja einfach überhaupt gar keine Rolle.
Ja, aber das
fand ich cool. Ja.
Ja, fand ich schön.
Ja,
und dann kommt halt erst hier dachte ich noch Captain Moss, aber später fahren wir, es ist ja Constable Moss dazu. Mhm. Und sie verlangt ja sofort seine Umgebungssensordaten, also irgendwas ist da los. Und wir erfahren dann auch, also Captain Cash ist der erste Frachter-Captain, der jetzt von oder nach der Station Pearside durchkommt. Und was ich cool fand, Morse hat so ein Patch auf dem Arm, also ihre Uniform, wo so Pearside draufsteht, also wie die Astronauten. Das fand ich ein schönes Detail. Das sah echt toll aus.
Ja, die ist ja irgendwie verantwortlich, offensichtlich, ne?
Ja.
Chefin.
Also merkt man schon, kommt so rein mit einer vollen Präsenz.
Genau,
also,
ja. Und was ich aber auch, also bevor ich das vergesse, ne, also ich finde erstmal diese Station cool, die ist ja so ein Ei.
Das
ist ein Unterwasserei, so ein ganz großes. Und wir sehen sowieso auch wieder total viel Unterwasserkram und es passiert viel unter Wasser. Und dieser ganze bewohnte Ozean ist mal wieder so richtig bewohnt und groß. Und da sind Konstruktionen drin und so. Und da hat man sich Gedanken drum gemacht. Also es hat mir wieder großen Spaß gemacht, dass sie diese Unterwasserwelt jetzt viel, viel mehr bevölkern, als sie das in den ersten beiden Staffeln tatsächlich getan haben.
Ja, und nochmal hier und da was war. Und da hier sieht man ja, die Station hat ja wieder irgendwelche Verbindungsrohre und Versorgungsrohre. Also hat man schon die Idee, dass da noch mehr so in der Umgebung sind, dass das nicht so allein und isoliert ist, wie das noch bei Sea West einem vorkam.
Ja.
Ja, und jetzt passiert was, weil jetzt wird das Schiff durchgeschüttelt. Die Station verliert es auf dem Radar, also kann es nicht mehr orten.
War
und
klar
wir sehen,
auch irgendwie, ne?
Ja, und wir sehen so ein riesengroßes metallisches Maul, sah das fast noch aus. Und hier dachte ich erst noch wirklich, jetzt kommt so ein mechanischer Wal, der das Schiff verschluckt. Dass mal wieder so ein Monster auf die Wieg bekommen oder ein Riesen-U-Boot als Konkurrenz zur Seaquest. Aber was genau passiert?
Ja, oder James Bond halt, ne?
James Bond, wieder unser Bösewicht.
Wir fressen jetzt hier unsere gegnerischen Raumfahrzeuge auf, ja.
Ja, aber was wirklich passiert, wissen wir nicht, weil wir gehen in den Vorspann. Und diesmal habe ich den Regulator wirklich gesehen, nachdem du mir ein bisschen geholfen hast.
Was ist er, ne?
Ja, das ist auch wirklich. Also die haben die Animation aus Staffel 1 geklaut. Ja. Ja, sehr schön. Ja, und was ich noch sehr interessant fand, war der Name der Station, also Pearside, weil das erinnert mich ja an die Perseiden. Und wenn die Folge rauskommt, ist es schon fast vorbei, weil es gibt ja jährlich in der ersten Augusthälfte einen wiederkehrenden Meteorstrom. So mit einem Maximum meistens um den 13. August, wo man Sternschnuppen sehen kann auf der Erde. Und Ursprung dieses Stroms ist halt das namensgebende Sternbild Perseus. Also das ist der griechische Held, der die Medusa besiegt hat. Und das ist in der Nähe, ist das Sternbild von dem Cassiopeia, dem Himmelsweh, was man sieht. Wer das sehen will, also der gesamte Aktivitätszeitraum ist meistens so vom 17. Juli bis 24. August.
Wird jetzt knapp.
Wird jetzt knapp, ja.
Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Perseiden.
Ja. Also, und da wir aber jetzt Vollmond haben, jetzt um diese Zeit rum, muss man halt am Nachthimmel so in der dritten Augustwoche so in etwa gucken, am frühen Nachthimmel, um da etwas zu sehen, frühen Nachtstunden, späten Abendstunden. Da sind die Chancen am besten. Und am besten raus aus der Stadt, dass man die Lichtverschmutzung nicht hat. Da hat man die größten Chancen.
Ja, und ansonsten nächstes Jahr, ne?
Und sonst nächstes Jahr. Komm ja wieder, jedes Jahr.
Ich fand das auch nochmal sehr schnell und flott, was hier vorm Vorspann passiert ist. Also es waren nicht 3 Minuten Teaser oder so, sondern zack, zack, zack und bumm, Vorspann. Fand ich gut.
Ja, wir haben ein Rätsel, ein Verschwinden und damit geht's ja auch sofort weiter. Also wir machen nicht erstmal eine riesen B-Handlung auf, sondern es geht ja sofort weiter auf der Sea-Quest. Captain Hudson und Ford sind in einem Briefing mit MacGaff, also einem Videotelefonat. Und da erfahren sie ja schon, dass das jetzt schon der 13. Frachter ist, der von dieser Perseid-Kolonie verschwunden ist. Und wir erfahren auch, dass das eine Bergbaukolonie ist und jetzt wird's nicht so richtig klar. Bitten Sie um Hilfe oder mischt sich jetzt die UIO ein?
Ich glaube, da passiert Politik.
Da passiert also so, ganz viel, ne? Politik, also, ja. Ja,
die UIO weiß irgendwie davon und sagt, ach, wir zeigen jetzt doch mal Präsenz, aber so richtig gefragt hat auch keiner. Aber eigentlich finden sie es auch ganz gut, dass die kommen. Und eigentlich wissen ja alle Beteiligten, was los ist.
Ja.
So, es kommt ja niemand auf die Idee, dass das eine unheimliche Bedrohung von Aliens sein könnte oder so, sondern es ist, glaube ich, allen klar, wer da die Spieler sind und ja, aber man kann es halt nicht so richtig beweisen und darum sind, glaube ich, alle glücklich und gleichzeitig unglücklich damit, dass die Sequels jetzt kommen soll.
Weil wir erfahren ja noch, also Deon, unser Multimilliardär-Gegenspieler, der ist der Hauptabnehmer dieser Multi-Erze, die da gewonnen werden. Und dann lernen wir auch gleich noch Dustin Ford kennen. Das ist der Sicherheitschef von Deon. Und der will auch selber Sicherheitskräfte für den Transport abstellen, die dann die Kolonien absichern sollen. Natürlich gegen ein kleines Entgelt. Und da soll jetzt halt die Sequest zuvorkommen. Und Hudson ist gar nicht begeistert. Also der will in diesen ganzen politischen Spielereien nicht mitmachen. Aber MacGaff sagt, sie fahren jetzt dahin. Und sie werden dann von der Sicherheitschefin Elaine Morse gebrieft. Und da merken wir, Elaine, also Hudson kennt die Frau und scheint auch nicht sehr begeistert zu sein davon, sie wiederzutreffen.
Ja, ja, mal was ganz Neues, ne? Ein Sequest-Captain, der irgendwen schon kennt. Hatten wir noch nie.
Ja.
Es wird noch kurz die Akte eingeblendet von Elaine Morse. Sie ist Chief Constable offensichtlich und ist geboren am 24.06.1997. Das heißt, sie ist jetzt schon Mitte 30 offenbar.
Mhm.
Das müsste ja so ungefähr passen, ne? Ja, und aber der Ironside, der kann immer so ganz kleine Gesten machen. So,
ja.
Ne, man merkt, es ist ihm unangenehm und er macht so mit seinen Händen und bringt die so ineinander und so. Das ist schon cool. Also gerade weil der eigentlich so dieser Hartarsch sein soll. Mhm. Aber nee. Also man sieht, dass es in ihm arbeitet und er kann diese kleinen Sachen. Finde ich total toll. Hat mir Spaß, ja, darüber zuzuschauen. Unangenehm ist, ja.
Er wird hier so ein bisschen menschlicher. Er ist nicht mehr so dieser allglatte, knallharte, super ernste Captain, sondern wir merken jetzt, da menschelt's doch. Was ich noch interessant fand, ist der Titel Constable. Also das ist ja nicht nur Odo, ist ein Constable.
Das ist wirklich.
Ja, das ist ja eine ganz alte Bezeichnung, kommt aus dem Lateinischen. Da war es eine Amts- und Dienstbezeichnung für den Stallbeamten, den Stallmeister. Und Constable gibt's auch als Titel noch in Finnland und auch Großbritannien. Also das sind hier die Dienstgrade von den verbeamteten Polizisten. Und der Einfachste ist der Police Constable, PC. Also wenn man so englische Krimis anschaut, dann stellt man sich immer vor, PC Smith oder sowas. Ja, und auch in den USA gibt es einen Constable, einen gewählten Amtsträger in den Kommunen, der die Aufgabe hat, für die öffentliche Ordnung zu sorgen. Und das passt ja hier gut hin. Und auch mit dem, dass wir so im mittleren Atlantik sind, also sind wir vielleicht doch so in der Nähe von Großbritannien.
Ja.
Da können wir das so ein bisschen gut verorten. Ja, Sequest liegt jetzt vor der Minenkolonie. Das sah auch richtig toll aus. Also ja, vor allem sieht man die Dimension, wie groß die Sequest ist, ja, vor dieser großen Kolonie.
Und Hudson gibt erstmal Urlaub, ne? Also das finde ich.
Ja.
Also das also war auch
Constable
wieder so.
Also Constable Morse will an Bord und dann schickt er erstmal alle in Urlaub.
Nee, aber das ist aber auch wieder so ein Zug. Also ne, er sagt nicht hier, ihr müsst hier alle an Bord bleiben, Liegestütze machen und ständig irgendwelche Kampfübungen, sondern wenn wir jetzt hier sind, dann geht mal ruhig. Also das finde ich auch einen schönen Zug eigentlich von ihm.
Ja, und alle dürfen gehen, außer O'Neill, der guckt auch ja, sehr gut. Begeistert.
Einer muss.
Der hat die erste Wache und muss am Boot bleiben. Und auch Lukas bekommt eine Aufgabe von Hudson. Er soll eine vollständige Sensordiagnostik durchführen.
Und dabei hat er sich doch so gefreut.
Ja.
Ja.
Ja, und wer sich auch super freut, ist Toni. Also der feiert ja richtig, als er wartet auf das Shuttle, dass er jetzt Landgang haben darf. Ja, aber darf er nicht, weil Lukas lässt wieder den Ensign raushängen, den Offizier, und delegiert einfach seine Aufgabe. Ja, also sagt hier, Landgang, kannst du knicken, du machst jetzt das.
Ja, da haben sie aber auch drauf hingeschrieben, also das passt nicht zu den beiden eigentlich, was ist passiert. Ne? Ja.
Aber was super gespielt war, war wieder die Delois-Brüder, weil Deckwood versucht, ihn ja zu trösten und kommt so an ihn ran und dann, das war wieder 1A. Also die Komik
streicht
zwischen den
so
beiden.
Kopf.
Ja.
Ja.
Die Komik zwischen den beiden ist echt super, jedes Mal. Ja, und dann sehen wir auch die Station. Die ist ja richtig groß, weil es gibt da auch super schicke Restaurants. Die so
genau, von innen ist die Station auch einfach ein ganz normales Haus, in dem es ein Treppen hoch
geht. Das wird ja nachher noch besser, ja.
Ja, aber es ist schon cool. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass man dann da so, also die wollen jetzt irgendwie schick essen gehen, ne? Henderson und Brody und
Deckwood.
Und dass man sich dann halt dann auch wirklich so ein Restaurant da sozusagen reinbaut. Ne? Und was nicht so cool ist, ist, dass Daggers nicht erlaubt sind. Da steht nämlich so ein Schild.
Ja, also wir haben hier wieder diese Apartheid-Problematik, diese Rassenproblematik. Also die Dagger sind immer noch Unmenschen oder keine Menschen. Und Henderson beschwert sich ja auch gleich noch und auch Brody. Und sie wollen ja auch den Laden boykottieren. Also sagen, nee, dann gehen wir hier nicht essen, wenn du nicht dabei sein darfst. Und Deckwood sagt, nee, macht mal. Also irgendwie will er auch alleine losziehen, habe ich so das Gefühl. Und sagt, nee, bleibt mal, macht euch einen schönen Abend und ich gehe alleine los.
Ja, ich glaube, es ist ihm auch einfach unangenehm, ne?
Ja.
Dass das erstejenige ist, der deine Arme verdirbt, was natürlich auch krass ist, weil... das ist ja nicht seine Schuld. Ich finde diesen Handlungsstrang, da bin ich so ein bisschen ambivalent, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen.
Ja.
Aber auf jeden Fall gehen die beiden, jetzt, also nicht die beiden, sondern einmal Anderson und Brody, und die gehen einfach jetzt trotzdem da essen. Was ich auch ein bisschen komisch finde. Und Deckwood geht halt raus in die Station.
Ja, ich glaube, das haben irgendwas konstruiert, damit der da alleine herumlaufen kann. Aber das hätten sie ja auch einfach so machen können. Also und jetzt sind wir in so einer Straßenszene. Also es ist taghell, wir haben Sonnenlicht.
Wir sind dann draußen und nicht
draußen irgendwo. Also du siehst es richtig, gibt Schatten und Sonne.
Aber wir sind natürlich unter Wasser in dieser Station. So.
Haben
die
gute
ist halt
Lampen.
So ähnlich wie die, diese Pflanzenstation.
Ja, die haben super Lampen haben die.
Mhm.
Ja, und dann findet er einen Club, Deckers Shed, also Deckers Baracke, Verschlag. Und das ist so ein...
Shed kann auch Mantel heißen übrigens. Also es ist ganz interessant.
Ja. und Versteck ja auch so ein bisschen. Mhm. Und das ist jetzt wieder so ein Tanzclub-Bar, der auch wieder so Buffy-Vibes hat, aber auch voller seltsamer Deko ist mit irgendwelchen Strand und Waikiki und irgendwie so Sachen.
Alles zusammengewürfelt, ne?
Alles wild. Ja, und wir sehen, es sind nur Decker zu Gast. Also das ist auch das erste Mal, seit wir da in dieser Gefängniskolonie waren, dass wieder so viele Decker auf einem Haufen sind. Und dann trifft Deckwood eine Frau und er ist an ihr interessiert und sie ist an ihn interessiert. Und das wird so ein bisschen angeteasert.
Ja, wir haben ja jetzt so ein paar Future-Elemente, glaube ich, auch noch. Die essen ja auch komische
Klipper.
Sachen.
Blauen Klipper.
Genau, Steine und so. Es werden auch so ein paar Shots rumgereicht tatsächlich. Ja, und eigentlich wirft das ja Fragen auf. Ne? Wie ist das denn jetzt eigentlich mit den Deckern? Also die waren ja da im Knast und dann ist ja, glaube ich, die eine Hälfte ist ja dann sozusagen rehabilitiert worden. Also alle, die jetzt nicht da damals wirklich ganz krass da terroristisch unterwegs waren. Und dann sind die jetzt wahrscheinlich, haben sich jetzt irgendwie angesiedelt irgendwo und sind da
freie
jetzt, ne?
Menschen, ja.
Könnte ich mir vorstellen. Es sind natürlich viele, aber wir wissen ja, eigentlich können sie sich auch fortpflanzen. Also kann natürlich sein, dass sich da jetzt auch einiges entwickelt hat in 10 Jahren. Hm, ja. Aber vielleicht gab es ja auch Dagger in anderen Bereichen und in anderen Konstellationen und so. Das kann alles sein.
Ja, dass sie vielleicht nicht nur als Soldaten gezüchtet wurden, in Anführungszeichen, sondern es kommt ja später noch raus, auch vielleicht so als billige Arbeitskräfte. Ja.
Aber es ist jetzt so ein kleiner Umschreibtwist irgendwie so ein bisschen. Ne? Aber ist eigentlich gut.
Ja, aber bevor wir sehen, was mit Deckwood passiert, sind wir ja wieder an Bord. Und jetzt kommt Elaine an Bord und wird von Hudson empfangen. Und wir sehen, dass noch weitere Crewmitglieder auf Landurlaub gehen. Also da stehen ja noch ganz viele, die jetzt auch auf die Station wollen. Und sie ist davon gar nicht begeistert, dass jetzt hier ja niemand mehr seinen Dienst tut, sondern alle nur in Urlaub gehen. Und das wirft sie ihm auch gleich an den Kopf. Und sie hat ein tolles Outfit, finde ich. Vor allem hat sie so einen riesen Sheriff-Stern am Gürtel, der so richtig zeigt, hier bin ich der Boss.
Ich bin der Constable.
Ja.
Ja. Sie hat auch Gepäck dabei. Also bleibt sie jetzt wahrscheinlich auch an Bord, ne? Ist ja auch so. Ja, mein Gott, dass die jetzt da Landurlaub haben, die sind ja nicht
weit
60
weg,
Kilometer
ja.
weit weg. Die sind auf dieser Station. Also kann man die ja im Notfall vielleicht auch ranholen. Ja, aber sie weiß ja auch, auf wen sie da trifft. Und
ja.
Wahrscheinlich sind deshalb schon ein bisschen angepisst. Ja.
Ja, also wir merken, irgendwas ist zwischen den beiden. Und sie haben jetzt auch einen Plan, dass sozusagen die nächsten Transporter von diesen Subfightern, also unseren Top Gun Flugzeug U-Booten, da begleitet werden. Und Hudson übergibt jetzt die ganze Sache an Ford, dass er das jetzt steuern soll und er zieht sich zurück. Er zieht sich aus der Sache raus. Und davon ist aber Elaine auch nicht begeistert, weil sie müssen ja Quote bringen und deshalb will sie ja gleich am besten den ganzen Konvoi mit Frachtern losschicken und die Sequest soll sie begleiten, damit sie ihre Verträge erfüllen können, die sie
haben. Das ist eine gute Idee, ist das.
Ja.
Mhm.
Also richtig so ein Track.
Ja,
um das Wildwest-Thema
zu bleiben. Auch wieder so ein Problem ist, weil die sind ja im freien Raum und wenn sich jetzt die UEU derart stark positionieren würde, ist das ja vielleicht dann auch wieder, macht das einen Kalten Krieg ja vielleicht heißer.
Ja.
Sagen.
Und es kommt dann auch so ein bisschen zu einem Streit, ach, der kann gar nicht so richtig eskalieren, weil es gibt einen Alarm, die Hauptenergie ist ausgefallen und die Notversorgung geht an.
Ja, und ich dachte erst, jetzt kommt hier der große
Angriff. Oder ja.
Aber es war halt keine so gute Idee, dass Lucas Piccolo da die Wartung übertragen hat, sondern weil Piccolo das einfach noch nie getan hat. Hat er irgendwelche falschen Knöpfe gedrückt. Und darum ist jetzt hier irgendwie der Alarm angegangen. Was Lucas jetzt auch repariert. Und da Da habe ich mich gefragt, warum ist denn der da? Also wieso delegiert er das an Piccolo, aber ist trotzdem an Bord? Das macht doch gar keinen Sinn.
Das habe ich auch nicht verstanden. Also das ist das, was hier so ein bisschen sehr konstruiert ist. Dass jetzt Lukas immer so der Offiziersarsch ist, dem aber alles noch fehlt und Toni das immer ausbaden muss. Weil ich dachte ja, er ist dann auch vom Bord gegangen, aber nein, er ist da und er fixt das ganz schnell. Ja. Ja, und dann erfährt halt auch Hudson, dass es ja so Lukas Schuld so ein bisschen mit ist, ja. Und dann darf Toni aber immer noch nicht auf Landurlaub, sondern wird jetzt erstmal in die Bibliothek geschickt, damit er sich fortbilden kann, weil er nicht wusste, in welcher Reihenfolge er hier welche Knöpfe drücken muss.
Ja, dann ist das wieder so eine Anspielung auf diese Dyslexie-Geschichte, habe ich mich gefragt.
Ich weiß es nicht.
Ja. Jedenfalls stellt Hudson Lukas
also
jetzt im Stiefel.
Also Hudson hat ja generell schlechte Laune, ja? Weil der Nächste, der es bekommt, ist Lukas, der hat ins Gebet genommen, ja. Ja, und der sagt, nee, man kann nicht jeden unangenehmen Job einfach abgeben.
Ja, gib nur das ab, was du selber tun würdest, ne?
Ja, das wiederholt sich ja jetzt noch oft, dieser Spruch. Und zur Strafe muss er alle defekten Stromkreise, also alle Stromkreise manuell überprüfen, um jetzt diesen defekten Stromkreis zu finden. Also es gibt wohl eine schnelle Lösung. Man lässt nochmal den Scan laufen und dann blinkt irgendwo auf, wo es defekt ist. Oder es gibt die manuelle Lösung. Man kriegt einen jedes Shot und überprüft jede Leitung, um dann das zu finden.
Und das dauert halt echt lange, ne? Also irgendwie Wochen.
Und das ist jetzt Lukas' Aufgabe. Finde ich mutig, weil wir sind ja hier doch in so einer Gefahren-Kampfsituation und dann mit so einem halb kaputten Boot, wo irgendwelche Stromkreise nicht funktionieren.
Ja, ich habe das so verstanden, dass das halt so ein unangenehmer Check ist, den man eh machen muss. Und
okay, also aber die Funktion ist noch da.
Ja genau, Funktion ist noch da, aber polier mal alles hier auf Hochglanz und mach das mal alles mit der Hand, ist das, glaube ich, ja.
Okay.
Also das ist schon eindeutig eine Disziplinarmaßnahme, die Lukas verdient hat.
Ja, also so, ja. Finde ich auch jetzt nicht so schlimm. Ja, und dann werden jetzt Prodi und Fredericks noch zurückbeordert. Also Prodi kann sein Essen nicht mehr genießen. Und jetzt hinterfragt Ford so auch zum ersten Mal so Hudsons Verhalten, warum er denn hier so richtig schlechte Laune hat, mehr als sonst. Ja, und jetzt erfahren wir, dass er und Elaine verlobt waren und dass er sie zweimal am Altar hat stehen lassen. Und jetzt kann ich auch Elaine verstehen, weil da wäre ich mehr als sauer. Vor allem beim zweiten Mal, ja. Aber da war sie ja gütig, dass sie das zweite Mal hat noch zugelassen. Oh Mann.
Ja, wir erfahren noch nicht so ganz, warum, ne?
Nee, nicht so richtig, auch später nicht. Also irgendwie kommt es ja nicht raus. Und jetzt haben wir einen kleinen Zeitsprung. Wir sind 3 Wochen später. Die Sicherheitsstufe ist normal. Und Lukas ist immer noch am Stromkreise prüfen.
Ja. Das fand ich lustig.
Und nach 3 Wochen bekommt dann auch Toni mal Landurlaub. Aber es kam Kumpel und will Lukas noch helfen und der lehnt aber ab. Also jetzt darf Toni auch mal von Bord gehen. Und jetzt gibt's wieder eine Telefonkonferenz mit McGav und Dustin Ford und er bedankt sich jetzt bei Hudson, dass seit 3 Wochen nichts passiert ist, weil ja jetzt hier die Sequest vor Anker liegt und alles ist super und dann ist doch jetzt alles wieder gut, so nach dem Motto. Aber nicht für Elaine, weil sie will ja wissen, was mit den Crews passiert ist, die verschwunden sind.
Ja, und es ist ja auch super klar, warum jetzt 3 Wochen nichts passiert ist. Ne? Also,
ja, weil da das Superboot liegt. Ja.
Das ist ja auch so, hä? Ja, klar ist nichts passiert, aber ihr müsst jetzt hier auch mal irgendwie, jetzt muss ja irgendwann mal was passieren. Es muss ja auch was mit der Handlung passieren, wissen wir ja auch.
Ja, ja, und ja. Man muss ja der Sache auch mal um den Grund gehen. Es reicht ja nicht, dass man einfach hier ist, ja. Ja, und dann versucht irgendwie Hudson mit ihr zu reden, aber sie ist immer noch sauer. Und dann beordert er aber die Crew zurück an Bord, weil sie ja auslaufen sollen. Und dann kommt es auch nochmal zu einem kurzen Gespräch zwischen Hudson und Ford, wo Ford dann jetzt endlich wissen will, was da nun los war, warum die da so Beziehungsprobleme hatten, aber er erzählt einfach nichts, ja. Er hat die Bombe platzen lassen mit der geplatzten Hochzeit und seitdem nicht wieder was. Also da hat er auch irgendwie einen Spaß daran, Ford so ein bisschen zu quälen.
Er fordert ihn ja sogar auf, ne? Fragen Sie mich.
Ich erzähle dir nichts. Ford,
ne? Und dann sagt er, ja, das Problem war, sie wollte immer zuerst in die Dusche.
So ein völlig banalen Spruch. Oh,
total. Aber auch wieder geil gemacht. Und der Mann hat Humor. Vor allem, weil er sich selber offensichtlich nicht wohlfühlt, aber das trotzdem so ausspielt. Also da ist mehr als ich bin nur dieser harte Knochen. Also er spielt auch gern mit den Leuten und zieht da auch so eine ironische Ebene ein. Also das finde ich ganz faszinierend.
Ist geschauspielert. Und jetzt erfahren wir auch, was Deckwood in den 3 Wochen gemacht hat, weil er ist immer noch im Club.
Hat Glibber gegessen.
3 Wochen Cluburlaub. Und er hat eine Freundin, Rachel.
Ja, natürlich.
Ja, und dann verabschiedet er sich von ihr, weil er jetzt, sie auslaufen sollen und er wieder am Bord soll. Und dann hinterfragt sie ihn ja seine Aufgabe. Was macht er denn da? Und er sagt, naja, ich mache halt sauber. Und wenn schwere Dinge zu tragen sind, dann trage ich die. Also das ist ja auch das, was wir bis jetzt von Deckwood so gesehen haben, ja. Ja, und sie sagt, naja, merkst du nicht, du bist ja da nur der Butler, ja. Und die nutzen dich ja nur aus und bleib doch hier bei deinen Leuten. Also da spielt man das schon wieder aus, meine Leute, deine Leute, also da ist auch umgedreht da so eine Art Rassismus da, ja, die Menschen sind ja nur böse, nutzen uns nur aus und Deckwood sagt, ja, nee, aber das sind ja meine Freunde, die sind ja nicht so, also Rachel ist da auch total schwarz und weiß und sieht auch kein Grau und sagt, nee, Menschen können nur böse sein.
Sie wird auch ganz andere Erfahrungen wahrscheinlich haben.
Ja, gemacht haben, also als unser
aber
Deckwood.
Aber das werden wir leider nicht erfahren.
Nee, da kommen wir leider nicht hin. Aber Deckwood ist jetzt so verunsichert, dass er zu Hudson geht und jetzt den Lukas macht und sagt, nee, er will die Navy und die Sequest verlassen.
Ja.
Und hier erfahren wir auch zum ersten Mal, er hat sich ja verpflichtet, aber er weiß gar nicht, für wie lange. Er denkt für 4 Wochen und Hudson sagt ihm, nee, 4 Jahre. Ja. Und erklärt ihm dann auch erstmal, ja, wenn du nicht wiederkommst, dann bist du fahrenflüchtig. Und wenn wir dich dann...
Genau, er bekommt 48 Stunden jetzt quasi Sonderurlaub, ne?
Ja, so ein bisschen, um seine Sachen zu ordnen, wie er ja so sagt, ja. Und wenn du dann nicht wiederkommst, dann bist du fahrenflüchtig. Und dann, wenn wir dann auf dich treffen, ja, dann wirst du eingesperrt, dann kommst du ins Gefängnis.
Mindestens für 4 Jahre.
Ja, und noch länger. Und das fand ich gut, dass sie auch mal hier diese Geschichte aufmachen. Weil das hat man ja oft jetzt, Soldaten, die auf Tour gehen, oder wir hatten es ja schon ein bisschen angeteasert, dass ja dann oft die Familie oder die Freunde zu Hause bleiben und die ja ihr Leben weiterleben und nicht jetzt hier 100% auf einen warten, weil ja Deckwood sagt ja auch, nee, dann haben die mich vergessen, wenn ich hier das nächste Mal hierher komme, ja, weil er hat ja jetzt neue Freunde gefunden und eine Freundin. Also ich finde es gut, dass sie die Probleme von Soldaten auch mal angesprochen werden, dass ja dann da 2 Leben sind. Ein Leben sozusagen im Dienst und dann ein Leben zu Hause und die ja dann parallel laufen und dass ja dann oft auch auseinander geht. Weil das hatten wir bis jetzt noch nicht so richtig. Ja, das waren ja alles immer Supermilitärs.
Ja,
Supermilitärs, die nur an Bord gelebt haben und sonst nirgendwo was war, ja.
Und wenn, dann haben sie im Hafen halt gefeiert, ne?
Ja.
Und dann war auch gut. Oder sie haben ihre junge Mutter gesucht. Das ist ein anderes Problem.
Ja.
Ich will noch mal Hudson loben. Also ich will noch mal Michael Ironside loben. Also ich fand die Szene auch wieder toll. Also die beiden funktionieren echt super zusammen. Das war wieder eine tolle Szene. Und er zeigt ja total Empathie.
Ja.
Er zeigt Empathie für Deckwood, macht das auf seine Art und Weise, gibt ihm den Freiraum. Er ist halt nicht, er schreit ihn nicht an oder sagt, oder schmeißt ihn raus oder wie auch immer, ne? Sondern er zeigt da wirklich Mitgefühl und gibt ihm Weg und erklärt ihm Sachen und so. Also der nimmt ihn ja auch total ernst.
Ja. Ne? Und er sagt ihm aber auch, aber das sind die Regeln und die zählen. Trotzdem, egal wie sehr ich dich verstehe, die Regeln zählen.
Und das wird der O'Neill genauso sagen. Also er nimmt ihn als Person total ernst und das finde ich total spannend.
Und nicht wie Bridger, der sagt, ne, sie hast ja hier einen Schreibfehler und da zählt das nicht, ja.
Ja.
Ja, und die nächste Szene war auch klasse, weil dann sehen wir ja so Deckwood, wie er am Fenster so der wegfahrenden Sequest so traurig hinterher schaut und dann kommt ja seine Freundin zu ihm. Also wirklich die Zerrissenheit zwischen der Sequest, seinem Dienst da und seinen Freunden da und seiner neuen Freundin. Also das, die Szene fand ich toll.
Ja, das war auch wieder, also auch wieder offene Welt, Unterwasserwelt. Das
ja,
toll. Cool. Mhm.
Ja, und dann muss die Handlung vorangehen. Also haben wir einen neuen Frachter, der die Station verlässt, diesmal mit Ziel Hongkong. Der letzte hatte Ziel Sumatra. Und da habe ich mich gefragt, ob sie vielleicht hier wieder Atlantik und Pazifik verwechselt haben oder ob die wirklich jetzt einmal um Afrika rundherum fahren. Keine Ahnung. Also mit Geografie haben sie es ja immer nicht so.
Vielleicht, weil der Meeresspiegel jetzt gestiegen ist. Vielleicht gibt es ja jetzt Abkürzungen.
Ja, durch Afrika. Na, toll.
Kann ja sein.
Habe ich einen ganz langen Kanal gebuddelt. Ich weiß es nicht. Ja, und dann sind wir an Bord und jetzt haben wir Lukas mit schlechter Laune, ja, der gar nicht verstehen kann, dass Deckwood jetzt alles hinter sich lässt.
Mhm.
Und das verstehe ich nicht, weil er hat ja eine indische Nummer gebracht, ja. Und er müsste ihn doch eigentlich verstehen. Ja, und Henderson denkt, naja, ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Weil sie glaubt an die große Liebe von Deckwood und sagt dann auch zu Lukas, naja, vielleicht bist du ja nur sauer, weil du jetzt alleine bist und jetzt nicht unbedingt auf Deckwood sauer. Aber soweit denkt Lukas dann auch nicht und lässt das auch nicht an sich rankommen, sondern er geht dann. Und dann.
Ja, ich würde da dann gerne mal, was ich halt an diesem Handlungsstrang nicht so gut finde oder nicht so konsequent finde. Henderson sagt ja auch noch, also wir sollten Deckwood supporten.
Ne,
wenn
egal,
er sich
was ist.
Entscheidet, bei seinen Leuten zu bleiben, dann ist das auch okay. Und natürlich wollen sie hier irgendwie so eine Allegorie auf Rassismus aufmachen. Aber was ich total spannend finde, ist, dass dieser Rassismus gar nicht angesprochen wird. Ne, du hast halt dieses einmal da im Restaurant, dann wollen wir hier aber auch nicht rein. Aber niemand sagt, ey, das ist alles voll rassistisch hier, was ist das für eine Scheiße? So, sondern das ist schon auch irgendwie für alle okay.
Ja, sie spricht ja ganz kurz, hat sie gesagt hier, ne, ich dachte, Apartheid ist seit 50 Jahren vorbei.
Ja, aber dann arrangiert man sich aber auch ganz gut damit.
Aber dann ist es auch wieder...
Und regt sich nicht drüber auf. So.
Ja, und dann immer meine Leute, deine Leute, das ist ja auch immer so ein komisches...
Genau, das ist ein bisschen schwierig. Und andererseits wird uns das aber jetzt auch von der Dagger-Seite überhaupt gar nicht richtig gezeigt. Da passiert ja nichts.
Nee.
Also, wir haben da die Rachel und die redet mit Deckwood und sagt ihm einmal, ja, überleg doch mal, die sind alle ganz doof zu dir, aber komm doch lieber zu uns und leb mit uns. Aber auch da wird das nicht angesprochen.
Ja, sie sagt ja nur, wir wurden ausgebeutet und mussten die ganzen schlechten Jobs tun.
Ja.
Aber die Decker, die wir sehen, die sind ja da nur am Party machen, ja.
Ja, also das ist halt, also das finde ich halt wirklich, das finde ich sehr schwach. Es ist keine Konsequenz. Es ist auch völlig unklar, warum Deckwood nachher wieder ernsthaft zurückkommt oder warum er da bleiben sollte oder wie auch immer. Also da wird gar nichts draus gemacht und es haut niemand auf den Tisch, es richtet sich niemand auf. Es plätschert so ein bisschen und das finde ich schade, weil die Idee finde ich irgendwas gut, ne? Kannst ja machen.
Hätte man noch was mehr draus machen können, aber vielleicht als einzelne Episode.
Genau.
Weil ich finde, die Folge funktioniert auch ohne das.
Richtig. Und das haben sie ja einfach nur so reingebaut und wollten sich da irgendwie so einen Anstrich geben, aber das verpufft für mich total und das finde ich, ist der große Pferdefuß der Folge.
Ja. Ja, und dann haben wir wieder so einen kleinen Flirt-Moment zwischen Henderson und Ford, ja, wo sie ihm sagt, naja, denk mal drüber nach, Freundschaften an Bord sind schwierig. Aber bevor es da irgendwie weitergehen kann, gibt es erstmal wieder einen Alarm. Also wir werden immer vom Alarm gerettet in dieser Folge.
Diesmal war es nicht Piccolo.
Ja.
Es ist ein echter Alarm.
Ein Notruf, ein Breitband-Notruf vom Frachter. Und wir erfahren jetzt aber, dass er von zwei U-Booten gejagt wird. Also nicht irgendwie ein mysteriöses Etwas kommt und verschluckt es, sondern jetzt werden wirklich Piraten, die den Frachter angreifen. Und dann kommt jetzt die Sequest dazu. Und jetzt gibt's Unterwasser-Action und Kampf. Richtig, sie greifen die U-Boote mit Torpedos an und die schießen zurück und dann gehen die Kampf-U-Boote raus und greifen auch noch an. Und dann
Brody und Felix dürfen wieder die Helme aufsetzen.
Ja, ja, ich auch mit ihren Helmen da wieder und dann und mit Lasern und um das Schiff rundherum und hoch und runter und rüber. Und
immer die ganze Zeit so ein Energiefeld,
ja.
So random. Ne?
Ja, ja, und dann wird der Frachter beschädigt und droht zu sinken. Und jetzt fährt Henderson mit dem Shuttle zur Rettung raus, wird auch angegriffen und dann so im letzten Moment von Brody und Fredericks gerettet. Und da alle Andocklugen gesperrt sind oder nicht frei sind, lasert sie so einen Zugang rein. Also das sah schon geil aus.
Ja, das hatten wir auch. Das war ja der einzig gute Effekt in der letzten Folge der zweiten Staffel, dass sie dieses Laser-Aufschneid-Ding haben. Und das haben sie zum Glück behalten. Ja, kann man machen. War ein bisschen wild, kam ein bisschen unerwartet. Ne? Aber okay, aber jetzt hier so eine Action-Kampfszene gehabt. Niemand weiß so genau, was passiert ist. Ich weiß es auch nicht. Aber das waren jetzt Ablenkungspiraten?
Ja, so ein bisschen. Wir haben ja jetzt noch das allergeilste Gadget, weil die Sequest hatten einen Greifer-Torpedo.
Ja.
Ja, den die schießen sie ab. Ja, wie die Archers Enterprise. Ja. Und damit können sie ja eins dieser Piratenschiffe einfangen. Das ist ja so richtig cool. Ja, und jetzt haben sie ja die Piraten gekascht, die Frachtercrew gerettet damit fahren sie dann zurück.
Hast du eine Idee, haben diese Piraten jetzt überhaupt irgendwas zu tun mit dieser anderen Geschichte oder waren die random da, sind die geschickt worden?
Ja, das diskutieren wir jetzt ja auf der Kolonie weiter. Also auf der Kolonie gibt's eine Riesenparty, weil alle feiern. Mhm. Die Piraten sind ja jetzt gefangen. Außer Elaine. Elaine arbeitet weiter und da kommt ja Hudson zu ihr dazu mit so zwei Tassen. Ich weiß nicht, ich nehme an, da ist was Hochprozentiges drin.
Leider normale Tassen.
Ja.
Das ist nicht mehr die.
Ja. Nee, und versucht ja irgendwie so eine Art Versöhnung. So ein bisschen versucht sich mit dir auszusprechen, aber sie ist noch voll im Arbeitsmodus, weil sie sagt ja nicht, dass es vorbei ist. Ja, sie sagt, nee, ich glaube nicht, dass es das war. Ja, weil vorher waren ja nie Piraten. Sie sind ja immer nur verschwunden und jetzt kamen auf einmal Piraten-U-Boote. Dann ist da noch so ein Hin und Her zwischen den beiden, weil irgendwie machen sie sich so ein bisschen an, aber gleichzeitig auch runter. Also die haben eine ganz seltsame eigene Dynamik.
Sie haben auf jeden Fall eine Dynamik. Das ja. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und ich unterstelle auch beiden SchauspielerInnen, sie hatten Spaß dabei.
Ja, also das kommt also, gut rüber. Die haben auch so eine On-Screen-Chemie, gibt's da auch komplett. Ja, weil Hudson bekommt jetzt ja eine Standpauke wieder, weil er wieder abfahren will, wieder mal verschwinden will, weil er ist ja vom Altar verschwunden. Also da... Das trägt sie ihm noch nach, auch zu Recht. Aber da sind wir jetzt schon wieder an Bord, wo sie das wieder diskutieren, weil ja jetzt wieder ein Frachter los soll. Und dann hat Lukas eine Idee, wie man das Ganze jetzt lösen könnte, indem man eine Art trojanisches Pferd losschickt. Also man nimmt einen Frachter als Köder und präpariert den mit irgendwelchen Spurenelementen, die man super gut orten kann. Und dann kann man ja mal rausfinden, wenn der wieder jetzt hier gecached wird, wo jetzt denn eigentlich das Hauptquartier der Piraten ist sozusagen. Weil dieses kleine Piraten-U-Boot, das kann es ja nicht allein gewesen sein.
Ja, und da habe ich mir gedacht, ja, Lukas ist schon ziemlich schlau, ne? Er hätte ja auch mal selber drauf kommen. Nach 13 verschwundenen Schiffen, dass man, dass man vielleicht mal irgendwie Wanzen einbaut. Aber gut, es brauchte Lukas.
Ja.
Und die Idee ist ja auch gut. Man hätte nur eher drauf kommen können.
Naja, und Hudson will jetzt wieder Fretex mitnehmen, also seine Soldatin. Und dann sagt er, Lukas, nee, er will das machen. Und kontert jetzt Hudson mit seinem eigenen Spruch, ja, also bitte nie ein Crewmitglied etwas zu machen, was du nicht selbst bereit wäre. Und dann denkt er schon, er kann los. Aber bevor wir zu dieser Fracht der Action kommen, sind wir nochmal kurz im Decker-Club. Und Deckwirt und Rachel reden nochmal und dann sagt er ja auch, sagt sie nochmal, dass sie Decker halt viel durchgemacht haben mit dem und dieser Rassismus, den sie haben. Und er sagt, ja, aber das sind meine Freunde. Also das kommt jetzt nochmal so random rein.
Ja, es hat halt leider keine Substanz, ne?
Also, nee, und hätte man nicht gebraucht.
Das ist eine stehende Behauptung, aber es kommt nichts dran, ne? Ja.
Man hätte ja vielleicht auch ein paar dieser Decker mit wirklich so abgeranzter Arbeitskleidung zeigen können. Also wirklich, dass sie die Minenarbeiter sind mit dem dreckverschmierten Gesicht und den schwarzen Sachen, die da halt dann ihr Feierabendbierchen trinken oder weißt du was? Weißt du, wenn das schon die Minenkolonie ist?
Da überhaupt irgendwie was nachvollziehen kann oder wie auch immer. Ja.
Aber die sind ja alle super sauber und machen Party. Also. Okay, also wir erfahren jetzt, der Frachter ist bereit, es ist ein altes Modell, das Erz wurde mit Isotopen markiert, die Lukas super toll orten kann. Elaine geht jetzt an Bord, ja, also sagt, gut, ne? Also wenn, dann fahre ich hier, ja.
Muss aber auch sein, ne? Also wenn, dann müssen Hudson und Elaine jetzt zusammen auf den Trip.
Ja, und dann, wenn Elaine geht, geht auch Hudson und damit ist Fredericks als Pilotin raus und Lukas ist auch raus. Und da kontert er ihm wieder zurück mit dem gleichen Spruch. Naja, also ich kann das jetzt ja nicht von dir verlangen, wenn ich es nicht selber machen würde. Und damit ist unser Ex-Paar an Bord. Und dann steuert Hudson das Schiff mit so einem super kleinen Joystick. Der sah echt winzig aus.
Ja, das ist schon lustig. Gut, haben sie auch ein bisschen so lustig gemacht. Ne? Er kann nicht richtig ausparken und muss ihn da irgendwie zurecht stutzen und solche Sachen. Ja.
Kappeln sich wieder so ein bisschen und dann arbeiten sie ein klein bisschen die Vergangenheit auf, aber auch nicht wirklich und kappeln sich dann gleich weiter. An Bord verfolgt die Sequest den Frachter und dann sehen wir jetzt Ford, der so seine Rolle als erster Offizier wieder richtig gut vorannimmt, weil er merkt, mit Lukas stimmt was nicht, weil Lukas macht sich jetzt Sorgen, weil es war ja seine Idee und er bringt jetzt die anderen in Gefahr. Und dann erklärt Ford halt, naja, wenn du einen Befehl gibst, musst du dir halt auch so der Konsequenzen bewusst sein, ja. Also gibt ihm noch so ein bisschen Anleitung. Und ich finde, man merkt hier, Lukas wurde viel zu schnell befördert.
Ja, klar.
Der hätte mal so ein Kommandoprogramm durchlaufen müssen, so ein Offiziersprogramm wie Troy auf der Enterprise, ja. Da ist ja immer so ein Kommandotraining und sowas ein bisschen. Es reicht nicht nur, dass du ein schlauer Typ am Computer bist.
Ich finde halt, eigentlich hat er ja auch Dinge erlebt und Erfahrungen gesammelt und das wird
aber
ihm
die sind
so
in Staffel 3 total vergessen.
Genau,
wieder,
das wird ihm auch so ein bisschen genommen. Also eigentlich würde er sich so blöd nicht anstellen. So. Nee. Er ist ja auch ein viel empathischerer Mensch eigentlich. Also so gerade diese Geschichte mit Tony, so ist Lukas eigentlich nicht gewesen, dass er sowas gemacht hätte.
Also sie schreiben ihn ziemlich schlecht jetzt hier in Staffel 3.
Ist ein bisschen schade tatsächlich.
Ja. Und damit jetzt ein bisschen Action reinkommt, gerät jetzt der Frachter in Turbulenzen, lässt sich nicht mehr steuern. Wir erfahren, wir sind in einer Art Magnetfeld, was sie dann sofort irgendwie so schlussfolgern. Und jetzt sehen wir das Riesen-U-Boot, was das kleine U-Boot verschluckt.
Wir sehen es auch dem von außen. Ne?
Ja, mit dem davonfährt.
Wie man sich
und
ein
jetzt,
fressendes U-Boot vorstellt, so sieht
so
das aus.
Wenn sie verschluckt sind, verliert die Sequest den Kontakt und sie können sie auch nicht mehr orten, trotz Isotope. Und jetzt endlich kommt Ford auf die Idee, naja, wenn unsere Sensoren nicht orten, dann brauchen wir Delfin-Power und schickt Darwin los.
Das finde ich toll.
Ja, endlich mal wieder, ja.
Darwin ist mal wieder, man sieht ihn leider nicht draußen, aber er kriegt eine Ansage und er darf los und er darf wiederkommen. Und wow, schön.
Ja, und er sagt ja, Ford, für dich mache ich das so ein bisschen, sagt ja Darwin auch. Das war toll.
Gut, dass Hudson weg ist, denkt er sich wahrscheinlich. Jetzt darf ich.
Ja, jetzt darf ich mal mit dem Delfin wieder was machen. Ja, und jetzt werden Hudson und Elaine von waffentragenden Wachen bekleidet und zum Captain des geheimen U-Boots geführt. Und es ist jetzt der Mann von Deon, der das den Ford. Oder Tor, das war unterschiedlich.
Das Klügste, was man machen kann, wenn man auf so einer shady Mission ist, die haben Dion-Klamotten an. Logo.
Und der Typ, mit dem du vorher eine Telefonkonferenz hast, den triffst du. Also, daher erkennen die beiden sich ja auch sofort, weil die haben ja vorher miteinander telefoniert.
Ja, gut.
Und jetzt erfahren wir auch den geheimen Masterplan, weil Dion hat die Bergbauunternehmen die Minen bestehen lassen, damit sie pleite gehen, damit er sie dann günstig aufkaufen kann, die Claims. Und gleichzeitig noch die Versicherungssumme kassieren kann.
Ja, Kapitalismus im Endstadium. Mal wieder. Ich find's gut, ja.
Vor allem der Gag mit der Versicherungssumme dann auch dazu.
Ja, super. Ja.
Also nicht nur Diebstahl, Kidnapping, sondern auch noch Versicherungsbetrug.
Ja, und es wird auch noch Hudson erkannt, so, oh, Hudson, so ein Mist, die Sequest ist da. Also dafür, dass die so ein fressendes U-Boot haben und so, müssen die doch gewusst haben, dass die Sequest seit 3 Wochen da ist. Und sich jetzt nicht wundern, dass Hudson eventuell vor Ort sein könnte.
Ja, okay. Ja, Darwin kommt zurück, ist wieder sehr kryptisch, wie er immer ist, weil er sagt ja, das Wasser ist warm. Ja, und dann bekommt Lukas jetzt eine super Idee, justiert die Sensoren auf unterschiedliche Wassertemperaturen und kann damit das U-Boot orten, weil er sagt, da wo das U-Boot langfährt, ist es wärmer als woanders. Und
das ist besser,
damit,
als wenn im Freibad das Wasser warm wird.
Ich habe jetzt anderes Kopfkino, das sage ich jetzt. Jetzt hast du mich gecrasht. Da hätte ich auch ein Lachfleisch.
Sehr schön.
Ja, wir nehmen die Verfolgung auf vom Dion U-Boot. Das registriert dann auch die Sequest, geht sofort in Kampfbereitschaft. Und jetzt haben wir so einen schönen Unterwassershot. Wir haben so beide U-Boote, die durch so eine Art Felsen getrennt sind. Also so richtig so.
Also auch wieder, Wasser, ne? Also die haben sich wirklich Mühe gegeben, unter Wasser was zu zeigen. Sehr
Unterwasser, cool. U-Boot-Action, richtig cool. Ja, und jetzt werden Hudson und Elaine abgeführt. Und dann versöhnen die sich so ein bisschen und küssen und umarmen sich. Und die Waffen sind, die Wachen sind genervt.
Ja. Und dann gibt's aus dem Maul.
Und dann war das ein Ablenkungsmanöver. Ja. Und die bekommen eine in die Fresse. Und dann, Elaine hat die ganze Zeit gedacht, dass das eine Finte war, aber irgendwie Hudson ist ein bisschen traurig, weil er meinte, er ist doch schon ein bisschen ernst.
Für den einen war es mehr Ablenkungsmanöver, für die andere, weiß es nicht, ne?
Ford ist mit der Sequest weiter auf Verfolgungskurs, aber irgendwie kennen sie jetzt das U-Boot doch nicht mehr orten, sind am Suchen. Um den Deon-U-Boot geht die Action weiter. Also Hudson und Elaine schießen sich jetzt den Weg zur Brücke frei. Und dann das Deon-U-Boot hat aber die Sequest schon angepeilt und geortet und will mit Torpedos sie abschießen. Und im letzten Moment kommen sie dann mit ihren Knarren rein und können das gerade noch so verhindern, dass die Sequest jetzt torpediert wird.
Ja, also da hat die Folge auch so gesagt, oh scheiße, wir haben nur 3 Minuten.
Wir müssen fertig werden.
Das müssen wir auch echt mal irgendwie hier auf Gas, ja, weil wir haben ja auch noch, ja, also klar, das löst sich jetzt irgendwie so alles auf und eigentlich super löst sich alles so richtig auf, ne, weil...
Weil die Sequest will ja vorher das U-Boot noch abschießen und dann meldet sich ja Hudson auch im letzten Moment per Funk und dann werden die Torpedos zerstört und dann kann ja sofort die Sequest das andere U-Boot übernehmen. Also die anderen Wachen, die an Bord sind, die sagen wo gleich dann, okay, lassen wir es sein.
Ja, und man hört auch nichts mehr davon, so dass das ja so eine Dion-Geschichte war und so, ne? Das
geht irgendwie unter.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir so wieder 3 Abschiedsszenen. Also als erstes verabschiedet sich Elaine von Hudson, gibt ihm sein Buch wieder, was er hat liegen lassen, und seine Violine.
Oh ja. Okay.
Also wir erfahren, okay. Er kann auch noch Violine spielen.
Hast du das Buch, hast du den Titel erkennen können? Ich habe es ein paar Mal probiert, aber ich habe keinen guten Shot bekommen auf diesen Titel.
Nee, aber wir erfahren ja später, was es ist. Und dann will er sie wieder zum Abschied küssen, weil er denkt, okay, wir sind ja wieder ein bisschen, aber sie nicht. Also für sie ist es endgültig vorbei. Sie gibt ihm seine letzten Sachen und sagt dann, gut ist ja, nicht nochmal mit mir. Richtig so, Mädchen. Ja, und dann sehen wir, Deckwood ist auch wieder an Bord. Ja, für ihn ist die Sequest Crew seine Leute. Also dieses meine Leute, deine Leute hat er jetzt umgedichtet, dass seine Freunde seine Leute sind. Also finde ich auch ganz gut.
Ja, aber auch ein bisschen.
Auch ein bisschen gezwungen. So, also das, ne? Hätte man komplett weglassen können. Ja, und dann geht der Captain weiter durchs Schiff und dann sieht man Lukas, der jetzt die Diagnostik der Sensoranlage beendet hat, also hat jetzt endlich den Fehler gefunden und ist fertig. Und dann trifft er noch auf Piccolo und gibt ihm das Buch zum Lesen. Und er sagt, das ist jetzt die rote Tapferkeitsmedaille. Das ist jetzt seine nächste Aufgabe, das Buch zu lesen. Und dann fährt die Sequest wieder in den Sonnenuntergang. Und die
das
rote
Einzige, was fehlt, war, dass das jetzt hier so Geigenmusik irgendwie noch.
Noch so ein bisschen.
Das gab es leider nicht mehr.
Ja, und die rote Tapferkeitsmedaille ist ein Roman vom amerikanischen Schriftsteller Stephen Crane aus dem Jahre 1895 und die spielt in dem amerikanischen Bürgerkrieg während so einer Schlacht und begleitet zu dem jungen Soldaten Henry, der da halt in dieses Getümmel geworfen wird und Angst hat und deshalb vor dem Kampf türmt. Und dann aber doch wieder zurück will zu seinen Soldaten und dann irgendwie niedergeschlagen wird und dann wieder wach wird und dann wieder zu seiner Einheit kommt und dann aber irgendwie keine Angst mehr hat und dann das nächste Mal völlig da mit der Fahne voran in den Kampf zieht. Dann ist er dann tapfer und geht los. Und die Tapferkeitsmedaille, rote Tapferkeitsmedaille ist eigentlich ein anderes Wort für eine Schusswunde, also für einen Bauchschuss. Und darauf bezieht sich, also es ist wirklich so was sehr Militärisches.
Was Soldaten lesen sollten.
Soldatenlesen-Buch, so ein bisschen. Wurde auch ein paar Mal verfilmt, ist aber unter Kritik, weil das so geschnitten wurde, dass das halt wirklich nur noch heroisch der amerikanische Soldat im Bürgerkrieg da so ist. Was das jetzt Toni bringen soll, weiß ich nicht.
Nee, verstehe ich auch nicht.
Ja, aber dazu vielleicht demnächst mehr.
Ich hoffe, Toni wird nicht zu deppig geschrieben jetzt. Also da habe ich so ein bisschen Sorge gerade. Der war schon weiter, so.
Der war schon weiter, ja. Weil im Moment ist er ja, er salutiert ja immer, sobald Hudson ist, steht da komplett stramm. Also ist er dann schon sehr soldatisch unterwegs. Ja, und bevor wir zum Fazit kommen, habe ich noch Meeresfakten, die nicht so wirklich was mit der Folge zu tun haben, aber die ein Hinweis waren, und zwar von Matthias.
Schönen Grüße.
Den wir auch schon haben, ja. Und zwar hat er mich aufmerksam gemacht auf die Heike Gani.
Ach so.
Das ist eine Krabbenart in Japan. Die heißen Haikea japonica mit lateinischen Namen. Und die haben den einen Panzer, einen Rückenpanzer, der so geforscht ist, hat zu forschen, dass es aussieht wie ein menschliches Gesicht. Also wie so eine Samurai-Maske. Wir haben hier Bilder verlinkt, könnt ihr euch anschauen auf Wikipedia. Also sieht wirklich so wie so eine japanische Samurai-Maske aus. Also ganz seltsam. Ja, und wie gesagt, die kommen in Japan vor, zum südwestlichen Teil von der Hauptinsel Honshu. Ja, und der Name kommt von den Heike Monogatari. Das waren so Krieger. Da gab es eine große Seeschlacht um 1185, wo so der Heike-Clan gegen einen anderen Clan gekämpft hat. Dann waren sie am Verlieren und haben kollektiv Selbstmord begangen, dann die Krieger, und haben sich im Meer ertränkt, bevor sie von den Feinden gefangen und getötet werden konnten. Und so entstand dann der Volksglaube, dass diese Krabben die Reinkarnation sind der toten Heike-Krieger. Mhm. Weil halt diese Rückenpanzer diesen Gesichtsausdruck trägt. Und richtig bekannt geworden sind sie durch Carl Sagan, der ja das Buch Kosmos und auch die Fernsehserie Kosmos produziert hat. Mhm. Und da wurde es als Merkmal genommen für die natürliche Selektion von Menschen. Also da wurde gesagt, dass die Fischer immer, wenn sie so eine Krabbe gefangen haben, halt dann dieses Menschengesicht gesehen haben und dann halt gedacht haben, okay, das sind irgendwelche Ahnen oder erinnert an Samuraien, und die dann halt wieder zurück ins Wasser geworfen haben und dadurch halt dann ein positiver Druck auf die, also eine positive Selektion vertreten ist, dass sich halt dann diese Krabben vermehren konnten. Teilweise wird die Theorie auch angezweifelt, weil man sagt, naja, die Krabben sind wirklich sehr klein und die werden nicht gegessen und deshalb haben die Fischer sie zurückgeworfen. Aber ich fand es ganz interessant, ja.
Wir Menschen sehen ja auch einfach gerne Gesichter, ne?
Wir sehen ja gerne Gesichter.
Kram, also kann es ja auch einfach sein, dass wir gerne ein Gesicht in etwas sehen, was gar keins ist in diesem Fall, ne?
Ja.
Ach, schön.
Interessanter Funfact. Ja. Danke, Matthias.
Cool. Ja.
Ja, und damit kommen wir zum Fazit. Du hast ja schon zwischendrin so ein kleines Zwischenfazit gemacht, Patrick. Wie sieht dein Endfazit aus?
Ich habe ein Zwischenfazit gemacht.
Ja, du hast gesagt, dass du die Deckwort-Stories so brauchst.
Jetzt muss ich da Delfine dran machen.
Sozusagen. Jetzt müssen wir da von Samurai-Krabben zu Delfinen müssen wir jetzt kommen.
Also den Teil fand ich leider echt schwach und da hätte es ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und ein bisschen mehr Fleisch dran gebraucht. Ansonsten fand ich voll ziemlich gut. Also auch auf ganz vielen Ebenen. Ich fand wirklich toll, wie sie das gezeigt haben mit hier unter Wasser und alles. Und wir haben dann auch noch so ein U-Boot, das andere U-Boote frisst und solche Geschichten. Und diese Kleinigkeit mit dieser Tasse, ich fand sowieso den Cash am Anfang cool, der halt einfach so ein Trucker ist, der ein Trucker ist. Und hier unsere blonde Dispatcherin da, die einfach nur ganz kurz da war, aber dem Ganzen total viel Leben gegeben hat. Also ich finde, die haben da ganz, ganz viele tolle Sachen inszeniert. Ich habe jetzt mehrfach gesagt, dass ich Hudson ganz toll fand in dieser Folge. Ich entwickle mich gerade zum Hudson-Fan. Ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht in den nächsten Folgen. Das Ganze ist total geil durchinszeniert worden. Mir war nicht langweilig an keiner Stelle. Ja, gut, Lukas muss ich abziehen, den fand ich jetzt auch nicht so gut dafür. Diese Geschichte zwischen Hudson und Ross.
Lane.
Super. Ja. Auch super, dass sie sich ihm nicht am Ende an den Hals wirft, sondern ihm seine Violine gibt und geht.
Nimm also, deinen Kram und geht.
Ja. Also sie ist da besser rausgegangen als er, auf jeden Fall aus dieser Episode. Mhm. Das hat mir total gut gefallen. Ich hatte großen Spaß und ich gebe hier 3 Delfine. Also ich habe Bock. Du hast doch gesagt, du hast ja schon vorausgeschaut und meintest, es holpert am Anfang in dieser Staffel. Ich finde das überhaupt nicht.
Ja, so die letzte Folge fand ich noch so ein bisschen holprig.
Ja.
Und hier finde ich jetzt, bekommt Hudson so richtig ein bisschen mehr Menschlichkeit noch rundherum. Mhm. Also man lernt ihn viel besser kennen. Die Dynamik mit Ford ist auch schon besser. Also letztes Mal war ja Ford so, oh, der mobbt mich die ganze Zeit. Und jetzt merkt man ja, er nimmt ihn einfach gerne hops. Ja.
Mhm. Aber Ford traut sich auch, ne? Also er kann ihn aufnehmen und so, ne?
Das ist ja cool. Aber also das, die Crew funktioniert ziemlich gut, funktioniert besser mit dem Captain jetzt. Wir erfahren den Captain noch rundherum. Also er ist nicht super, Mr. Super Perfekt und ich kann alles und ich drücke hier alles durch, sondern er hat auch wirklich seine Schwächen, ja. Und wenn es halt einfach nur seine Beziehung ist mit seiner Frau, weil bei ihm hat man ja gemerkt, ihm wird ja richtig so bewusst, was er da hat liegen lassen mit Elaine.
Mhm.
Was er da versaut hat. Aber ich finde halt auch sie super toll als starke Frau geschrieben, was wir ja oft nicht hatten, ohne dass es jetzt hier irgendwie dann noch einen negativen Touch bekommt und sie dann halt doch in den Superheld verliebt ist. Also, und es war wirklich...
Ich muss gerade lachen, weil...
Ja.
Wir haben ja Rodney S. O'Ben da stehen als Drehbuchautor. Ich glaube aber nicht, dass er das eingebracht hat.
Gar nicht.
Das wäre natürlich ein totaler Witz. Aber nee, hat er nicht.
Nee, und Unterwasser-Action, toll gemacht. Ja, und auch so die verschiedenen Shots und die Ideen und das Worldbuilding. Und Darwin, ja. Natürlich. Also für Darwin gibt es noch einen Zweckdelfin obendrauf. Da gebe ich 3,5. Also ich war wirklich super unterhalten. Die Deckwurz-Story war so ein bisschen und dass Lukas jetzt so mir steigt das Offizier-Sein zu Kopf Arsch ist, das nervt auch so ein bisschen. Da hoffe ich, dass es besser wird. Aber es läuft richtig gut. Ich habe wieder Sequest-Feeling, es läuft wieder unter Wasser. Wir haben keine komischen Psycho-Zwischenfälle. Es macht Spaß. Ich möchte mehr davon. Ja, ich möchte wissen, wie es weitergeht.
Ja, und großen Dank an Michael Ironside und Patricia Charbonneau.
Ja, auf also toll Fall. Gespielt. Ja. Ja.
Mhm.
Ja, und ich würde sagen,
cool.
Damit tauchen wir wieder auf. Wenn ihr, genau wie Matthias, interessante Meeresfakten habt oder auch uns sagen wollt, wie ihr die Folgen gefunden habt, könnt ihr das gerne tun. Entweder über die Kommentarfunktion auf der Website oder schreibt uns einfach unter darwinpod@web.de oder einfach über Blue Sky und Mastodon, da jeweils unter @darwinpod. Und dann haben wir ja unsere Spotify-Playlist oder auch auf YouTube mit der Maritim Montagsmusik. Naja, und ein Titel ist ja jetzt schon gesetzt vom Folgentitel her.
Dun, 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 dun. Ja.
Ja, und dann haben wir ja in letzter Zeit einen großen Künstler verloren,
ja.
Ozzy Osbourne. Und deshalb möchte ich gern mein Lieblingslied von ihm, Dreamer, noch mit auf die Playlist setzen.
Oh, darf ich da noch Paranoid draufsetzen?
Kannst du gerne machen.
Gut.
Ja, irgendwo passt das noch rein.
Ja, ja, cool, kommt drauf.
Ja, war eine schöne Besprechung, Patrick.
Total.
Hat total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß beim Sehen und auch beim Zuhören bei uns. Und damit sind wir gespannt, wie es weitergeht und verabschieden uns heute von euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.